Das glaub ich gern. Der spirituelle Podcast aus dem LWH.
Computer sprechen wie Menschen, erschaffen Fotos von Menschen, klingen wie Menschen und schreiben Gedichte fast so wie Menschen. Was in den vergangenen Monaten im Bereich künstlicher Intelligenz geschehen ist, ist schon enorm. Einige BeobachterInnen sprechen von einer Zeitenwende, einer Revolution, andere sprechen von einer neuen Epoche der Menschheit, die nun angebrochen sei. Ich tue mich mit solchen Begriffen immer etwas schwer. Trotzdem, begeistert bin ich auch, wenn ich mir ansehe, was ChatGPT, Midjourney oder andere Tools der sogenannten generativen KI so können. Doch wenn ich ehrlich bin, ist mir gleichzeitig auch etwas mulmig zumute. Immerhin helfen oder unterhalten uns die Tools nicht nur, sie stellen auch jede Menge Fragen an uns Menschen, als bislang einzige sprachbegabte und kreative Wesen auf diesem Planeten. Ich glaube, die Technologie rüttelt ganz schön an unserem Selbstbild und damit vielleicht auch an unserem Glauben. Über die Folgen der Technologie, die ethischen Fragen und die Aufgabe der Kirche habe ich mit dem luxemburgischen Moraltheologen Ernie Gillen gesprochen. Ernie Gillen hat theologische Ethik an der Katholischen Fachhochschule in Freiburg gelehrt und war als Professor an der Katechistischen Hochschule des Erzbistums Luxemburg tätig. Von 2011 bis 2015 war er Generalvikar des Erzbistums und Präsident von Caritas International. Seit 2016 ist Ernie Gillen selbstständiger Berater für Ethik in der Führung und für Ethik im Krankenhauswesen. Seine Website ist moralfactory.com. Dort finden sich auch einige Artikel über künstliche Intelligenz, denn Ernie Gillen ist ein außerordentlicher Kenner der KI-Technologie. Ich habe ihn Mitte September im Vorfeld des Moraltheologenkongresses im Franzisehaus in Münster getroffen. Das Gespräch mit ihm hat mir gute Einsichten gebracht. Und die wünsche ich euch, liebe HörerInnen, nun auch. Hey Dr. Gillen, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben für den Podcast Das glaube ich gern und dass Sie vor dem Moraltheologenkongress noch mit mir sprechen. Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Es ist mir eine Freude, hier in Münster mit Ihnen über KI und Glaube zu reden.
Wir leben in bewegten Zeiten. Corona steckt uns allen noch in den Knochen. Die Sicherheitslage in der Welt und in Europa hat sich verschärft und besorgt viele Menschen. Der Klimawandel ebenso tritt immer häufiger auch in unseren Breitengraden mit seinen schlimmen Folgen auf. Die katholische Kirche kämpft mit Skandalen und mit sich selbst. Und dann kommt noch eine Technologie daher, nämlich die generative KI, die große gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen wird. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Also ich glaube schon, dass wir mit der generativen KI sowohl in den Bildverfahren wie in den Sprachverfahren mit einer Technik zu tun haben, die epochenwendend ist, weil es uns als Menschen noch einmal sozusagen in den Eingeweiden trifft. Wir haben bis jetzt gedacht, okay, wir bewegen die Welt mit unserer Sprache. Jetzt gehört diese Sprache plötzlich nicht mehr uns allein, sondern sie gehört auch noch einer anderen Entität. Und wir wissen nicht einmal genau, wie wir diese Entität dann beschreiben sollten. Also kommt die Sprache plötzlich in einer doppelten oder dreifachen Funktion mit uns in Konkurrenz. Das heißt, das, was eine KI generiert, sei es als Bild, sei es als Satz oder als Text, wenn wir den in 3 oder 4 oder 5 Jahren lesen, wissen wir ja unter Umständen nicht einmal mehr, wer ist der Produzent dieses Satzes. Und spielt das eine Rolle, ob wir es wissen oder nicht? Wir wissen ja auch nicht, wer die 10 Gebote geschrieben hat. Wir wissen vieles nicht über die Sätze, die in den Heiligen Schriften stehen, wo die herkommen. Die sind ja auch aus der Wortfähigkeit, der Sprachfähigkeit der Menschen entstanden. Und wir bezeichnen das dann als Inspiration, wir bezeichnen es als Mysterium. Und ich glaube, das ist der eigentliche Test, auf den es ankommt. Ist die Sprache, die die KI spricht, wirkmächtig oder nicht? Und da würde ich sagen, ist sie zuerst einmal nicht wirkmächtig. Sie wird es erst dann wirkmächtig, wenn wir uns auf sie einlassen. Also in unserem Echo, in unserer Antwort, wird sie erst wirkmächtig. Und ob wir diese Wirkmächtigkeit zulassen oder nicht, hängt tatsächlich, glaube ich, von unserem Glauben an die KI ab. Und damit rückt die KI mythologisch mindestens sehr stark in den Bereich auch der Glaubenswissenschaften. Und man sollte sich, glaube ich, schon theologisch viel stärker damit beschäftigen, was das so wissenschaftstheoretisch bedeutet, dass hier plötzlich eine sich selbst ermächtigende Sprache mitspricht im öffentlichen Raum. Und wir spielen in dieser Interaktion mit und geben damit, weil wir sind die, die wirkmächtig sind, geben damit dieser erfundenen Sprache eine Wirkmacht.
Vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, aber ich persönlich gehe davon aus, dass wir künftig mit den algorithmischen Systemen zu tun haben, wann immer wir online sind oder zumindest in vielen Bereichen. Und das geschieht ja nicht immer vor dem Horizont, dass wir uns über das, was dahinter steckt und die algorithmische Generierung und die Probleme und auch die Bedeutung für uns Menschen und so etwas, dass wir das nicht immer reflektieren. Ist das nicht automatisch dann schon wirkmächtig, wenn ich mich durch das, was das System sagt, beeinflussen lasse oder vielleicht sogar, wir kommen gleich nochmal auf die Probleme, manipulieren lasse, wenn ich mir eben nicht bewusst bin, dass es ein algorithmischer Prozess ist, ein Recycling von menschlichen Worten und auch die Probleme, die mit den jetzigen Systemen zumindest einhergehen, kenne.
Nee, also ich glaube, dass wir nicht weit auseinanderliegen, aber die Quelle selber ist nicht wirkmächtig. Die wird erst wirkmächtig in der Interaktion und sei das jetzt, sage ich mal, indem wir darauf antworten, indem wir darauf ein Gefühl entwickeln oder wie auch immer. Das heißt, indem wir uns auf diese Interaktion überhaupt einlassen.
Aber wir werden künftig keine Chance haben, ihr zu entgehen.
Ja, ja, also das Spiel wird ja schon gespielt. Das heißt, wir fangen nicht an, sondern wir denken über ein Spiel nach, das voll im Gange ist.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme? Es wird diesen Sprachmodellen, die mit ChatGPT offenbar wurden, die es seit längerer Zeit gibt, aber erst seit wenigen Monaten so richtig Fahrt aufgenommen haben mit ChatGPT und jetzt einigen anderen Systemen. Und die Bildgeneratoren, denen wird ja vorgeworfen, die seien voreingenommen, weil die Datensätze halt relativ wahllos aus dem Internet gefischt sind, wo natürlich viele verzerrte Weltbilder drin sind, dass sie halluzinieren würden, dass sie einfach der Plausibilität wegen Sachen ausdenken würden, damit es halt zu einer plausiblen Antwort kommt aus Sicht der KI. Und dass sie so etwas wie Wahrheit, eben Fake News, Fake-Bilder nicht erkennen können und sie dementsprechend auch auf Befehl auch ausgeben können. Der Datenschutz ist auch noch ein Riesenthema, das Urheberrecht, das heißt, welche Daten werden überhaupt verwendet. Also viele Kritik müssen sich die Firmen anhören, die jetzt solche Dinge herausbringen und Kritik, mit der wir vielleicht als NutzerInnen auch uns konfrontieren müssen, wenn wir die Technik verantwortlich einsetzen wollen. Was ist da aus Ihrer Sicht, aus ethischer Sicht, das gravierendste von den vielen Problemchen und Problemen?
Also ich würde auch hier sagen, das gravierendste ist, wenn wir nicht mehr wissen, dass das, womit wir interagieren, eine KI ist. Insofern würde ich sehr stark dafür eintreten, dass immer dann, wenn eine KI sich als Bild oder als Wort oder als Satz zu Wort meldet, gekennzeichnet sein müsste, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handelt, die da aktiv ist. damit ich dann entweder offenherziger oder kritischer an das herangehe, was mir entgegenkommt. So wie ich auch davon ausgehe, ich sag mal, wenn in der Bibel heißt das dann Spruch des Herrn, das heißt, wenn Gott spricht, dass man die Anführungszeichen setzt, damit der Leser, die Leserin versteht, okay, jetzt kommt Spruch des Herrn, und so würde ich sagen, müsste man hier eigentlich auch Spruch der KI dann sagen, damit deutlich wird, jetzt spricht eine andere Intelligenz, die ist ja nicht dieselbe Intelligenz wie die Intelligenz, die wir uns teilen. Also ich glaube, darüber ist man sich in der Zwischenzeit ziemlich einig, dass diese künstlich hergestellten Sätze zwar sehr nah an dem sind, was wir selber in der Lage sind zu produzieren, aber doch entkoppelt sind von unserem Bewusstsein, vom Bewusstsein überhaupt zu sein, entkoppelt sind von der Kultur, also auch entkoppelt sind von der Zeit, vom Raum. Insofern haben wir es mit sehr, sehr abstrakten Sätzen oder Bildern zu tun, die ihren Sinn eigentlich nur in unserem Bewusstsein bekommen, auf der Grundlage der Vordaten, die wir selber geliefert haben. Also jemand rührt da im Müll, wenn ich das etwas grob sagen darf, unserer Produktion der letzten paar tausend Jahre und fischt Gelegenheitsworte, Gelegenheitsbilder heraus, auf die wir eingehen oder eben nicht eingehen. Ne? Mhm. So wie das mit der Musik oder der Literatur ist, braucht man ja immer etwas mehr Abstand, um zu wissen, welche Produktionen sich jetzt eignen, sage ich mal, für das nächste Jahrhundert und welche auf dem Müll des Alltages landen, wenn sie bis gesprochen sind. Und diese Distanz haben wir ja im Augenblick noch nicht. Und das wäre für mich auch eine zweite große Frage. Kann man solche Feldexperimente, wie das jetzt mit ChatGPT oder mit Journey und anderen getan wird, kann man diese Feldexperimente tatsächlich einfach so loslassen auf die generelle Bevölkerung? Also ich vermute mal, niemand würde in ein Flugzeug steigen, das nicht von irgendeinem TÜV abgenommen worden ist, nur weil es neu ist. Also es wundert mich schon, dass wir hier so verspielt wie Kinder mit neuen Möglichkeiten umgehen, ohne dass wir uns auf die anthropologischen, gesellschaftspolitischen Fragen eingelassen hätten, was das überhaupt mit uns dann macht als Menschen.
Mhm. Sie haben gerade schon so ein schönes, einen schönen Vergleich gebracht. Ich wollte das Thema KI und Gott eigentlich viel später erst vergleichen, aber Sie haben schon mit Spruch des Herrn eigentlich wunderbare Vorlage gegeben darum. Die katholische Kirche ist ja in den Fragen der Digitalisierung, der digitalen Gesellschaft und auch der künstlichen Intelligenz als eine wirklich wichtige Transformation nicht wirklich wahrnehmbar. Also meistens eher dann, wenn es um sie selbst geht momentan. Aber beim Thema KI und generative KI steht ja, wie wir schon gehört haben, viel auf dem Spiel. Und ich denke auch das christliche Menschenbild. Wenn es um Diskriminierung geht durch die Stereotype, die wiedergegeben werden in den Bildgeneratoren oder in den Texten, Manipulation durch Falschmeldungen und falsche Bilder, die Verzwecklichung von Menschen durch diese Daten, den Datenraub im Prinzip. Ja. Warum hebt die Kirche dort nicht das Wort, wenn das christliche Menschenbild richtig unter Beschuss ist?
Es wundert mich schon, warum, dass wir uns so wenig mit der künstlichen Intelligenz oder der Digitalisierung insgesamt beschäftigen. Ja, also ich wundere mich ein bisschen mit Ihnen zusammen, dass das so ist. Ich weiß aber auch nicht richtig, wo man ansetzen müsste. Vielleicht braucht es eine Art neuen Aufbruch innerhalb der Sozialethik, um sich bewusst zu werden, dass wir es hier mit einem trotzdem epochenbrechenden System zu tun haben. Es setzt aber auch voraus, dass man sich mit dem Thema in der Tiefe beschäftigt. Und das Thema ist natürlich auch nicht ganz so einfach und so banal, obwohl ja viele Worte auch aus der Ethik dann gebraucht werden, wenn sie nur an das Wort autonomes Fahren denken. Also bis jetzt haben wir vom autonomen Menschen geredet und plötzlich wechselt in einem bestimmten Sinne das Subjekt. Ne? Das heißt, das Auto wird zu einem autonomen Auto, es werden autonome Texte entstehen, die aus sich selbst sozusagen entstehen. Und der autonome Mensch, der gerät in den Hintergrund, oder wir verstehen in einer späteren Zeit unter Umständen den autonomen Menschen vom autonomen Fahren her. Das ist schon ziemlich abstrus, was sich da jetzt auch in der Zersetzung der Sprache tut. Ne? Weil die Sprache ja nicht mehr, sage ich, mit dem Seziermesser geführt wird, sondern die Sprache reproduziert sich selber. Das ist generative KI. Und wenn die Sprache ohne Bewusstsein sich selber reproduziert, was ja der Fall für die KI ist, dann haben wir es mit einer Sprache zu tun, die neben der Sprache der Menschen, aber nicht mit der Sprache der Menschen funktionieren kann. Und jetzt theologisch gesprochen gehen wir ja so weit zu sagen, dass Gott selber Wort geworden ist. Ne? Also wir sind eine Wortreligion. Was sind diese Worte, diese Sätze und wie sind sie gekoppelt mit einem Weltbewusstsein, einem Ich-Bewusstsein, einem Wir-Bewusstsein und wo verläuft die Grenze mit dieser technischen Reproduktion?
Nun ist das für viele Menschen auch mit Ängsten, was zum Beispiel den Jobverlust angeht, auch mein Job, weil ich mit Texten zu tun habe, auf ganz unterschiedlicher Ebene oder mit Bildern und da jetzt einfach eine Konkurrenz sehe und existenzielle Ängste habe. Und ist da nicht die Kirche, auch die Kirche vor Ort, eigentlich aufgerufen, in einer Situation der Unsicherheit Beistand zu geben? Beistand zu geben, Verständnis zu geben, versuchen, die Sachen zu verstehen aus dem christlichen Bewusstsein heraus. Ich glaube, da ist sie nicht sprachfähig, da kann sie nicht, wie sie eigentlich müsste, obwohl es hier um auch existenzielle Fragen geht.
Ja, aber verlangen Sie da nicht von der Kirche zu viel? Ja, also, ich sagte, zuerst soll die Kirche ja mal den Menschen einen spirituellen Halt geben, indem sie Gott vermittelt und nicht sich selber vermittelt. Hat die Kirche nicht zu stark moralisiert in der letzten Zeit, sich also stärker dem Geschäft der Moral gewidmet als dem Geschäft des Glaubens, auch wenn es Brücken zwischen Glauben und Moral gibt, ne, natürlich. Ne. Aber ich glaube, jetzt von der Kirche wiederum zu verlangen, dass sie die moralische Instanz für diese technischen Fragen wäre, ist vielleicht auch eine Überforderung und vielleicht ist die Kirche auch in ihrer aktuellen Glaubwürdigkeitskrise gar nicht der sinnvolle Counterpart, würde ich fast sagen, für diese ethisch-moralischen Fragen. Man müsste halt, glaube ich, diese Fragen auf der politischen Ebene stellen, national international natürlich, inklusive der UNO oder der Europarat hat ja da trotzdem gute Vorarbeiten geleistet. Aber ich bin mir nicht sicher, dass man jetzt von der Kirche verlangen sollte, dass sie endlich eine Art moralische Richtschnur für KI entwerfen sollte.
ich kann für mich sagen, ich würde mir schon wünschen, dass in einer Situation, in der viele Menschen fasziniert sind von der Technik, aber eben auch verunsichert sind, dass dort die Kirche versucht, das zu sein, was über Jahrhunderte war, nämlich eine feste Burg, wo ich meine Werte zum Teil herbekomme, ja, die sich verändert haben in den letzten Jahren natürlich und sind nicht mehr die einzige, aber wo ich tatsächlich noch ein Stück von Anbindung habe, von was meine eigenen Werte angeht, aber auch ein Ort, wo ich mit meinen Sorgen hingehen kann, wo ich einfach Ansprechbarkeit empfinde. Und natürlich hat sich die Kirche verändert und ist in einer schwierigen Situation, aber gibt es nicht die Chance, die Restglaubwürdigkeit, die sie noch hat, da auch zu festigen, indem sie sagt, ja, wir haben dort mit etwas zu tun, was die Menschen bewegt und was nebenbei, wenn ich jetzt an die Frage des Angriffs aufs christliche Menschenbild und sowas denke, ja auch durchaus mit unserer Botschaft zu tun hat. Müssen wir da nicht als Kirche oder muss die Kirche jetzt im Sinne der Institution dort nicht auch die Chance, die sie noch hat, erkennen, ihrem Auftrag gerecht zu werden, für die Menschen da zu sein?
Also der Vatikan hat ja eine Gruppe eingesetzt, die sich mit KI beschäftigt, ist nicht allzu lange her, aber immerhin. Aber ich glaube, die Kirche ist ja auch eine Resonanzkasten, würde ich sagen, für das, was in der Kirche von den Gläubigen gelebt wird, auf der spirituellen Ebene und auf der moralischen Ebene. Das sieht man sehr gut also in der Sozialethik oder auch in der sogenannten individuellen Moral. Die Kirche kommt immer erst in zweiter oder dritter Linie. Also zuerst kommen die Praktiker. Und im Augenblick, glaube ich, fehlen die Praktiker, die tatsächlich sich mit der Technik auseinandersetzen. Spielerisch, kreativ und wie auch immer, und die aus ihren Erfahrungen dann sagen, das hier, das ist okay, das hier, das ist nicht okay. Und da, glaube ich, fehlt der Kirche dann die Basis schlicht und ergreifend, weil es ist ja keine theoretische Frage, sondern es ist eine sehr, sehr praktische Frage. Sie sagen, Menschenbild, das angegriffen wird, das wird ja nicht in der Theorie angegriffen, sondern es wird im tagtäglichen Miteinander in Frage gestellt, in der Selbstverständlichkeit, mit der wir es bis jetzt gelebt haben.
Ich glaube, da haben wir andere Erwartungen. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen naiv, kann ich sein, oder vielleicht ein bisschen frustriert von dem, was ich bislang auch aus Kirche in Sachen digitale Lebenswelt nicht gehört habe. Ich mag da vielleicht naiv scheinen. Sie kennen die Abläufe in der Kirche einfach besser, aber ich denke, das ist doch eine Frage der Zukunftsfähigkeit der Kirche auch. So eine Lebenswelt und die Probleme, die dort vorherrschen, auch in der Digitalität, ernst zu nehmen und zu adressieren, möglicherweise an die, die mit der Kirche noch reden wollen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass hier schon eine wichtige Weichenentscheidung fällt. Ne? Also sehen wir die Kirche als Moralagentur oder sehen wir sie als eine Institution, die die Menschen in ihrem Glauben begleitet. Und in der begleitenden Rolle, in der genau Jesus immer war, er hat die Menschen immer wieder vor die Wahl gestellt, glaubst du? Und wenn du glaubst, dann geschieht das, was du glaubst. Ja? Willst du geheilt werden? Er hat nicht einfach gesagt, ex autoritate, jetzt heile ich dich davon, deiner Lahmheit oder von deinen Krücken oder was auch immer, sondern er hat mit dem freien Willen des Menschen gerechnet und diesen freien Willen angesprochen. Das hat die Kirche verlernt in den letzten 200-300 Jahren. Und da glaube ich schon, vielleicht kriegt sie die Kurve, um diesen freien Willen des Menschen wieder anzusprechen und den Menschen in seiner Subjekthaftigkeit eben auch nicht zu verletzen. Weil es wäre auch eine Verletzung der Menschenwürde, wenn jetzt die Kirche einfach wiederum über die Menschen hinweg ihre Idee, was richtig oder was falsch ist, den Menschen nicht anbieten, sondern sozusagen oktroyieren würde. Also insofern ist es eine ganz schwierige Diskussion, die Sie anreißen. Und ich verstehe, dass es Sie unruhig macht. Es macht mich zum Teil auch unruhig. Es ist aber auch gut, diese Unruhe zu haben. Und Ihr Podcast ist ja ein wunderbares Medium, um zu sagen, komm, wir diskutieren diese Dinge. Wir sagen den Leuten nicht, so ist es oder so ist es nicht, sondern wir regen Nachdenklichkeit zu einem wichtigen Thema an. Und das schaffen Sie, glaube ich, mit Ihrem Podcast oder mit Ihren Publikationen. Und insofern glaube ich, dass Sie auch Teil dieser Kirche sind und insofern Ihren Beitrag leisten, der dann aufgenommen wird, weitergetragen wird. Also ich wäre da nicht so pessimistisch auf den ersten Blick.
Vielen Dank für diese Anerkennung. Ich darf dann aber auch, wenn ich diesen Beitrag bringe und andere ihn bringen müssten, aber nicht tun, dann darf ich auch ein bisschen frustriert sein.
Nee, selbstverständlich. Sie haben das Recht, frustriert zu sein und mehr zu erwarten. Also wenn Ihre Frustration heißt, ich erwarte mir mehr von der Kirche, ist es ja auch ein Zutrauen, das Sie der Kirche gegenüber zum Ausdruck bringen.
Ich möchte einmal auf das moralische Spielfeld, in dem sich jetzt vor allem die generative KI bewegt, zurückkommen. Es gibt doch viele Dienste, die schon seit einigen Jahren auch am Markt sind und jetzt durch diese Chat-Fähigkeit von den GPT-Modellen natürlich jetzt nochmal viele auch Nachahmer finden werden, wo sich die Frage der Vermenschlichung von Technik stellt. Wenn ich an den Dienst Replika denke, wo man sich ein virtuelles Gegenüber, ein Freund, Partner in allen möglichen Ausführungen, Partner, Partnerin suchen kann, oder an die Snapchat-App, eine App, die unter Jugendlichen sehr populär ist, wo jetzt auch ein Chatbot drin ist, der für alle Fragen immer offen ist, so wie er sich ankündigt. Ist die Frage nicht zulässig oder berechtigt, und deswegen würde ich sie Ihnen auch stellen, dass wir damit nicht in Gefahr geraten, dass wir der künstlichen Intelligenz, die jetzt diese Sprachfähigkeiten besitzt, tatsächlich irgendwann mehr vertrauen und sie echten Menschen, echten Freundschaften, echten Beziehungen vorziehen, die ja immer auch etwas von Unzuverlässigkeit haben. Dann ändert man seine Meinung, dann kritisiert man einen, dann ist man nicht immer erreichbar, anders als der AI-Chatbot, der immer da ist, auch wenn alle anderen Freunde absagen oder schon schlafen und nebenbei noch immer auf meiner Seite ist und nicht ab und zu mal ein Widerwort gibt. Ist die Gefahr der Weltflucht, des Vorziehens künstlicher Freundschaft, künstlicher Beziehungen gegenüber menschlichen, ist das nicht da und müsste nicht auch jetzt auch diskutiert werden?
Ja, ein guter Freund von mir, Ranga Yogeshwar, der spricht tatsächlich von der größten Fluchtbewegung, die es weltweit je gegeben hat, nämlich die Flucht in diese Digitalität, ne? Und die wir gar nicht so messen können. Also die Gefahr, dass wir uns selber aus der realen Welt verabschieden in eine Art digitale Welt, die ist gegeben. Ob man jetzt aber, sage ich mal, daraus ein Problem machen sollte im Sinne, absolut soll das nicht passieren, da wäre ich eher skeptisch, muss ich sagen, ne? Wir brauchen ein Grundvertrauen, um mit der Welt überhaupt umzugehen. Wenn jetzt diese digitale Welt Teil unserer Welt wird, und das wird sie eben durch uns und nicht durch sich, ne? Aber wenn sie dann Teil von unserer Welt wird, investieren wir notwendigerweise immer ein Stück Vertrauen in diese Technik. Ja, aber es ist ein interessantes Lernfeld. Ich würde es wiederum nicht negativ sehen, sondern sagen, komm, wir bringen es in den Diskurs, damit wir darüber reflektieren können. Was ist der Unterschied, wenn ich mit der Mama rede und wenn ich mit dem ChatGPT rede? Was ist der Unterschied, wenn ich mit der Katze oder dem Hund rede und mit dem Onkel rede? Also, dass die Kinder lernen, zu erspüren und später auch darüber zu reflektieren, was die Unterschiede in dieser Relationalität sind. Aber es ist eine Art von Relationalität, von Beziehungsnetz, das da gespannt wird. Und das ist ja die Schwierigkeit bei, sage ich mal, diesen angeboten, die nur noch unser Bedürfnis befriedigen und uns damit in unserer Bubble verkindlichen.
Aber sind 12- bis 14-jährige Snapchat-Nutzer das richtige Testfeld?
Nee, aber genau, also ich habe nicht von Snapchat geredet, sondern vom Staat. Ne?
Ja.
Weil ich glaube, dass der Staat hier derjenige ist, der handeln müsste. Insgesamt wäre hier der Staat oder die Staatengemeinschaft zuerst einmal gefordert, zu sehen, was macht da die Technik mit den Menschen. Und zwar mit den Menschen, die unsere Bürger sind.
Mhm. Ich möchte noch einmal zum Thema Religion switchen. Da gab es vor einigen Jahren, Sie haben das sicherlich mitbekommen, eine etwas verrückte Bewegung, so würde ich es deuten, die sich Way of the Future nannte, von einem ehemaligen Google-Ingenieur gegründet, in den USA als Kirche anerkannt, denn sie hat jemanden angebetet, und zwar künstliche Intelligenzen. Nach dem Motto, KIs sind durch die gewaltigen Datenmengen, der jetzt schon quasi allwissend, sind immer für mich da, sind allgütig, sind immer auf meiner Seite. Und sind irgendwann, wenn sie noch intelligenter werden als jetzt, sind auch allmächtig. Bekommt unser Gott durch die KI der Zukunft zumindest Konkurrenz?
Ja, selbstverständlich. Ne? Also unser Gott ist ja entstanden auch aus einer Konkurrenzbewegung. Also der Monotheismus ist ja nicht das Naheliegendste, was man sich überhaupt denken könnte, sondern ich sag mal, der Polytheismus ist ja viel, viel verbreiteter gewesen in Griechenland, in dem Römischen Reich oder in Ägypten und so weiter. Ich glaube, mit einem so abstrakten Gott, wie er im Christentum auch theologisch gedacht wurde und wie er von manchen Gläubigen erfahren werden kann, bis zu einer KI, die reagiert, da gibt es schon fließende Grenzen. Dessen sollte man sich absolut bewusst sein. Ne? Aber das hängt auch wiederum, das würde dazu führen, dass man sich theologisch mit der Frage beschäftigen müsste, wo kommt unser Gottesbild, unser Gottesverständnis her? Das ist ja auch ein geschichtlich entstandenes und auch nicht abgeschlossenes Projekt, wie wir Gott verstehen. Also wenn die Leute im Credo sagen, ich glaube an Gott, dann ist es ja nicht sicher, an welchen Gott ihr Banknachbar glaubt oder ihre Banknachbarin. Und der Trick der Sprache besteht ja genau darin, dass man diese abstrakten Worte einsetzt als Projektionsflächen. Und dieser Trick nutzt auch KI, wenn es um abstrakte Begriffe geht. Diese abstrakten Begriffe sind aber, sage ich mal, ungefährlich, solange niemand darauf reagiert. Und das glaube ich wäre eine gute Arbeit für heute, um wieder um diese Gottesbilder, die sich vermehrt haben, zu ringen. Aber die Welt, in der wir leben, ist immer eine Anstrengung unserer Begriffe. Und diese Anstrengung der Begriffe, glaube ich, müssten wir dringendst leisten, um eben auch nicht in den Aberglauben unserer eigenen Vorfahren zurückzufallen, oder in einen Aberglauben, in irgendwelche künstliche Intelligenz.
Aber dieser Aberglauben ist doch, glaube ich, so schon sichtbar in der Welt, wenn ich sagen wir mal, in diese Technikgläubigkeit, wenn ich daran denke, dass viele Probleme dargestellt werden, als wären sie mit Hilfe von Technik dann alles lösbar und es bräuchte nur dieses Programm, diese App, dieses Gerät, dieses Gadget, damit man eigentlich ein vollkommener Mensch ist und damit alle Probleme irgendwie dann irgendwie gelöst sind. Das birgt doch schon die Gefahr, dass wir den Blick auf das wirklich Wichtige im Leben und vielleicht auch auf unseren Glauben, aus dem wir unser Leben im besten Fall speisen, verlieren, weil halt die Werbung und die Technikindustrie so stark ist, so präsent ist in unserem Leben und wir möglicherweise eben nicht kritisch genug sind. Sehen Sie die Gefahr nicht auch?
Nee, natürlich sehe ich die Gefahr. Ne? Nur eine Gefahr. Also es gibt ja nichts, was nur Gefahr wäre. Wenn es um Klimafragen geht, glaube ich beispielsweise, dass die KI uns tatsächlich besser beraten könnte, als wir uns selber beraten, weil wir zu stark selbst interessiert sind, wenn es um diese Fragen geht. Und selbst interessiert heißt dann auf unsere Gegenwart reduziert. Während die KI uns schon mindestens in der Abstraktheit vor Augen führen kann, was passiert, wenn wir so weiterleben, wie wir jetzt tun. Also diese Extrapolationen, glaube ich, könnte die KI uns vor Augen führen. Ob wir das dann wollen oder nicht, diese Entscheidung können wir natürlich nicht einer KI delegieren, sondern müssen sie selber treffen, mit der Möglichkeit, dass wir unseren eigenen Untergang bestimmen. Also unsere Intelligenz führt dazu, dass wir unseren Untergang akzeptieren können, weil wir wissen, wir sind selber als Individuen sterblich und wir können es uns leisten, die Zukunft auszublenden. Eine KI wird das insofern nicht tun. Also sie wird uns mindestens zeigen, wie es aussieht. Ich möchte nicht den Menschen gegen das eine oder andere ausspielen, sondern sagen, komm, wir nutzen diese alternative Intelligenz für das, wo wir selber uns im Weg stehen. Also wenn man von den Biases, von den Verzerrungen redet, dann dürfen wir ja nicht vergessen, dass unsere Intelligenz auch ihre Verzerrungen hat. Also wir sind ja selber, Wittgenstein würde sagen, in einem Mückenglas drin, wo wir drehen und nicht sehen, dass oberhalb von uns die Öffnung wäre.
Ich darf mich jetzt schon mal für dieses sehr hochinteressante Gespräch bei Ihnen bedanken, Dr. Gillen, wo wir, glaube ich, einen großen Schlag gewagt haben und wir den, glaube ich, auch noch auf 4-5 weitere Stunden ausdehnen könnten. Aber von der Frage, was bedeutet die generative KI in der jetzigen Zeit für uns als Gesellschaft, aber auch die Frage, ob Kirche da möglicherweise noch ihre Rolle drin spielen kann im Diskurs, den Sie, wie ich, auch für dringend notwendig halten. Liebe Dr. Gillen, ich würde am Schluss gerne noch ein Experiment mit Ihnen wagen. Und zwar habe ich das schon einmal durchgeführt, und zwar im Februar diesen Jahres, als ich für die 14. Folge dieses Podcasts mit ChatGPT über den Glauben geredet habe. Am Schluss habe ich den Chatbot gebeten, ein Gebet zu schreiben und habe das dann erzählt, sprich gebetet. Ich würde mir nun mit Ihnen gerne live ein weiteres Gebet generieren lassen, und zwar von Claude, einer KI, die sich als ethisch bezeichnet, weil sie ihre Ergebnisse immer mit 16 ethischen Werten abgleicht, bevor sie dir ausgibt, und dieses Gebet dann vorlesen. Und wenn wir beide in diesem Text etwas Spirituelles erkennen, irgendwie Gott wahrnehmen in diesen Zeichen, sagen wir hinterher Amen. Sind Sie einverstanden, dass wir das so machen?
Wir spielen das Spiel.
Gut, ich würde dem Chatbot jetzt nun den Prompt übergeben, der da heißt: Schreibe ein christliches Gebet über den moralisch richtigen Umgang mit künstlicher Intelligenz und das Vertrauen in Gott angesichts möglicher Risiken. Das wäre mein Auftrag. Ich sende ihn ab und Claude dichtet gerade, also schreibt gerade ein Gedicht. Er ist beim dritten Absatz und ist zu Ende. Ich bete es jetzt vor. Lieber Gott, wir danken dir für die Gaben der Intelligenz und Kreativität, die du uns geschenkt hast. Hilf uns, künstliche Intelligenz auf eine Weise zu entwickeln und einzusetzen, die dem Leben dient und deiner Schöpfung keinen Schaden zufügt. Schenke uns Weisheit, Verantwortungsbewusstsein und Mitgefühl im Umgang mit dieser mächtigen Technologie. Lass uns nie vergessen, dass du der Schöpfer bist und wir bloß Werkzeuge in deinen Händen. Stärke unser Vertrauen auf dich, wenn wir uns vor möglichen Risiken und Unwägbarkeiten fürchten. Erinnere uns daran, dass unser Leben fest in deiner Hand ruht. Segne alle, die an der Entwicklung künstlicher Intelligenz arbeiten, dass sie ihre Gaben zum Wohle der Menschheit einsetzen. Und segne auch uns, die diese Technologie nutzen, dass wir sie weise und verantwortungsvoll anwenden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Sie haben nicht Amen gesagt.
Nein.
Jetzt bitte ich Sie zu erklären, warum nicht.
Ja, also ich sag mal, der Beginn, glaube ich, den konnte ich noch nachvollziehen und dann wurde es mir einfach zu viel. Das heißt, die Stereotypen durch Christus, unseren Herrn, das ist ja nicht mehr vermittelt. Also insofern, glaube ich, ist es ein bisschen Kauderwelsch, aber gutes Kauderwelsch.
Aber ein Mensch, der dieses Kauderwelsch geschrieben hätte, da hätten Sie Amen gesagt?
Nein.
Auch nicht? Da sind Sie bei Gebeten so wählerisch, ja?
Absolut.
Gut. Ja, ich muss sagen, ich bin aber auch jemand, der, das muss ich zugeben, bei einem kritischen Bewusstsein, was ich mir auch selbst zuspreche, ich lasse mich auch gerne begeistern. Ich habe auch Spaß an Technik und ich denke, das gehört auch irgendwie dazu. Wir sind ja alle neugierige Wesen und wenn ein System dann wirklich so schöne Sätze bilden kann, die mich irgendwie ansprechen, dann lasse ich mich davon auch manchmal hinreißen. Ja? Ich hoffe nicht, ohne den Filter des kritischen Nachdenkens da zu verlieren, aber...
Also ich würde sagen, der erste Paragraph hätte gereicht.
Das würden als Fürbitten im Gottesdienst würden die vier Absätze aber durchgehen?
Wahrscheinlich.
Gut, dann wusste Claude gar nicht. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Das wollte ich gar nicht. Ja, dann würden die Leute antworten, Herr, erbarme dich oder so
etwas. Ja, aber Sie haben ja gerade schon Spruch des Herrn mit Spruch der KI verglichen. So, dann lässt sich das auch noch lösen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön. Schön, dass Sie zu Gast in diesem Podcast waren.
Ja, vielen Dank und auch Ihnen viel Spaß beim weiteren Podcasten und bei der Literaturschaffung ohne ChatGPT.